SWR 2 Wissen.
Die Kindheit, was wir darunter verstehen, also eine eigene abgetrennte Lebensphase, die auch Eigenständigkeit in Bezug auf Ausbildung, Bildung, eigene Kleidung, eigenes Verständnis hat, die gibt es tatsächlich noch nicht so lange. Und da hat Ariès mit seinem Werk was ganz Großartiges geleistet.
In der Tat haben wir jetzt den Trend, Kinder in ihrem Tagesablauf völlig zu regulieren, zur Tanzschule zu bringen, zum Ballett, zur Gymnastik, zum Fahrradkursus und Klavierspielen und was weiß ich noch alles. Das gab's alles so nicht. Insofern könnte man zu dem Schluss kommen, dass früher die große Freiheit geherrscht hat. Aber nur vorsichtig, vorsichtig. Welchen Preis hatte denn diese Freiheit?
Wenn man die Geschichte nicht versteht, dann kann man Kindheit heute auch nicht verstehen. Und das liegt an uns, da weiter tätig zu werden und Studis dafür zu begeistern. Und, ja.
Die Erfindung der Kindheit. Philipp Ariès und die Folgen. Eine Sendung von Detlef Behrensen.
Die mittelalterliche Gesellschaft, die wir zum Ausgangspunkt gewählt haben, hatte kein Verhältnis zur Kindheit. Das bedeutet nicht, dass die Kinder vernachlässigt, verlassen oder verachtet wurden. Ein bewusstes Verhältnis zur Kindheit gab es nicht. Deshalb gehörte das Kind auch, sobald es ohne ständige Fürsorge seiner Mutter, seiner Amme oder seiner Kinderfrau leben konnte, der Gesellschaft der Erwachsenen an und unterschied sich nicht länger von ihr.
Le Moyen Âge est vraiment l'époque où il est impossible de ne pas transiter, si on veut comprendre quelque chose de notre temps.
Das ist er, der vor exakt 100 Jahren geborene und im Jahre 1986 verstorbene Historiker Philipp Ariès im O-Ton. Es gibt keine Chance, die Jetztzeit zu verstehen, ohne das Mittelalter zu studieren. Als sein Buch Geschichte der Kindheit im Jahre 1975 aus dem Französischen übersetzt in Deutschland erschien, provozierte es eine Menge Debatten. Nur wenige Autoren hatten sich bis dahin derart ernsthaft und engagiert mit den Entwicklungslinien der Kindheitsgeschichte und ihrer Dialektik auseinandergesetzt. Was Philipp Ariès da behauptete, war tatsächlich eine Provokation. Die lange Phase der Kindheit als eine bloße Erfindung der Neuzeit, die den Kindern die Freiheit geraubt und sie zum Objekt von Dressur und Erziehung gemacht hat.
Die Familie und die Schule haben das Kind mit vereinten Kräften aus der Gesellschaft der Erwachsenen herausgerissen. Die Schule hat das einstmals freie Kind in den Rahmen einer zunehmend strengeren Disziplin gepresst. Die Besorgnis der Familie, der Kirche, der Moralisten und der Verwaltungsbeamten hat dem Kind die Freiheit genommen, deren es sich unter den Erwachsenen erfreute.
Eine romantisierende Rückschau auf die vielgerühmte Gemeinschaft, die Sozialität des Mittelalters. Philipp Ariès schrieb die eben gehörten Zeilen für die französische Ausgabe seines Buchs, zwar schon im Jahre 1960, bekam aber noch Mitte der 1970er Jahre für die deutsche Ausgabe seiner Geschichte der Kindheit die Unterstützung des bekannten Reformpädagogen Hartmut von Hentig, der vehemente Kritik an der zentralen Bedeutung von Schule und Familie anmeldete.
Wer hört, wie die Schule in den Funktionen scheitert, in denen sie die Familie ersetzen oder kompensieren soll, und dass Elternsein ein unersetzbarer und wo nötig neu zu schaffender Beruf sei, der wird, durch dies alles verwirrt, begierig nach Zeugnissen greifen von Zeiten, die lebenstüchtig, liebesfähig, schöpferisch und christlich zugleich waren, und mit den Worten von Ariès keinen Begriff von Familie hatten.
Hartmut von Hentig bringt das ja in seinem Vorwort zu Ariès Geschichte der Kindheit nochmal so auf den Punkt, kritisiert, dass die Kinder von den Erwachsenen getrennt wurden und eher eine eigenständige Welt leben. Er spricht nicht direkt vom Ghetto-Kindheit, aber so in die Richtung geht seine Kritik, dass Kinder unter sich sind. Das bemängelt Ariès. Das sieht er auch als eine Schwierigkeit im Verhältnis Erwachsenen zu Kindern. Das ist sein Ansatz.
Die Erziehungswissenschaftlerin Imke Behnken, langjährige Leiterin des Archivs für Kindheit, Jugend und Biografie der Universität Siegen. Sie setzt sich seit Jahrzehnten mit Recherchen und Theorien über historische und aktuelle Kindheitsverläufe auseinander. Insofern ist Behnken auch der US-Psychohistoriker Lloyd de Mons ein Begriff. De Mans ist bis heute ein Kontrahent von Philipp Ariès und widersprach ihm Mitte der 1970er Jahre mit Hilfe einer umfassend dokumentierten psychogenetischen Geschichte der Kindheit. Titel seines Buchs: Hört ihr die Kinder weinen? Seine zentrale These: Je weiter man in die Geschichte der Kindheit zurückgeht, desto lauter das Weinen der Kinder, desto größer ihre Leiden.
We spend our early years, as you tend to do with new ventures, discussing, is it possible to do psychohistory? Can we be an island that is broken off from the rest of academia?
Psychohistory, Psychohistorie. Mit Hilfe seines psychoanalytischen Ansatzes in der Geschichtsbetrachtung trat de Mans jenen Historikern entgegen, die, wie er schrieb, aus dem Werk des Kollegen Ariès allzu häufig wie aus der Heiligen Schrift zitierten.
Sein Argument, die moderne Familie schränke die Freiheit des Kindes ein und verschärfe die Härte der Bestrafung, widerspricht allen Erfahrungen und Zeugnissen. Bei der Untersuchung der Kindheit über viele Generationen hinweg ist es vor allem wichtig, sich auf jene Momente zu konzentrieren, die die Psyche der nächsten Generation am meisten beeinflussen.
Gerade die Menschen, die zwischen verschiedenen Disziplinen stehen, also zwischen Psychoanalyse und Geschichte, die sind sehr wichtig. Und ich beziehe von daher auch persönlich meine Identifikation. Ich denke, nur Geschichte bringt nicht genug, nur Psychoanalyse bringt auch nicht genug, weil das individuelle Therapien bleiben. Also de Mans und Ariès und die anderen Forscher, die das Interdisziplinäre betonen, die sind die Zukunftsträger, denke ich.
Mit diesem Plädoyer des Berliner Historikers und Geschichtsdidaktikers Peter Schulz-Hageleit sind wir mittendrin in der immer noch spannenden Kontroverse über die Geschichte der Kindheit. Philipp Ariès hat diese Debatte, wie gesagt, vor Jahrzehnten losgetreten. Die Folgen seiner Geschichtsschreibung haben zwar einige Sichtweisen verändert, bedürfen aber gerade heute, angesichts des ständig nachlassenden Engagements für die interdisziplinäre Erforschung der Kindheitsgeschichte, sie bedürfen einer aktualisierenden Betrachtung. Die Geschichte der Kindheit von Ariès erschien in Deutschland nur wenige Jahre nach dem Aufbruch der 68er. Nach Aufstand, Rebellion und Reformexperimenten auch im Bereich von Schule und Erziehung. Die Folgen autoritärer Konditionierung und Erziehung waren post 68 ein wichtiges Thema der neuen Eltern- und Lehrergeneration. Was Ariès da schrieb, war zunächst Teil einer umfassenden Antwort auf die Frage, wie der von Moral und Pädagogik besetzte Raum der Kindheit eigentlich genau entstanden war. Was hatte die Kinder seit dem 16. Jahrhundert zum Objekt besessener Erzieher gemacht? Ihr Leben an Ideale wie Gehorsam, Disziplin, Zucht und Ordnung gekettet. Die ehemaligen Kriegs- und Nachkriegskinder brauchten in den 1970er Jahren neben einer klärenden Rückschau auch Antworten auf ganz aktuelle Fragestellungen. Wohin mit den eigenen Erfahrungen von Demütigung und Gewalt in den Schulen? Und in den von Krieg und Vernichtung traumatisierten Familien der restaurativen Adenauer-Ära. Es galt, die Nachkriegskindheiten nachhaltig zur Sprache zu bringen, aber auch, sich mit dem eigenen kaputten Ego zu konfrontieren. Ich will nicht werden, was mein Alter ist.
Ich denke, dass die Geschichtswissenschaft im Ganzen überhaupt am Umdenken war. Sie hat ständig, wenn auch nur zögerlich und mit Ängsten besetzt, neue Themen zugelassen. Und das lief zusammen mit politischen Umbrüchen. Die Große Koalition hat gewackelt, die Studentenbewegung hat viel in Gang gebracht, sehr wichtig, glaube ich. Und die Historiker haben gemerkt, mit den traditionellen Methoden, die aus dem 19. Jahrhundert gekommen sind, kommen wir nicht mehr zurecht, wir müssen neue Themen zulassen. Also der große Streit zwischen Soziologie und Geschichtswissenschaft, der gehört in diesen Bereich.
Wenn der Soziologe Norbert Elias die zunehmende Verwandlung von äußerem gesellschaftlichem Zwang in psychologischen Selbstzwang begreiflich macht, so ergänzt ihn Ariès durch die Reflexion der Entdeckung der Kindheit. Unzweifelhaft geht Ariès ambivalente Einschätzung dieser Entdeckung auf eine konservative Fantasie zurück. Die Fantasie von der Sozialität des Mittelalters, die Stück für Stück zerstört wurde. diese Sozialität, beruht auf der Vermischung von familiärem, beruflichem und öffentlichem Leben, also der Vermischung aller Altersstufen und sozialen Schichten.
Sätze der im Jahre 2010 leider verstorbenen Geschichts- und Erziehungswissenschaftlerin Katharina Rutschki. Ihr bis heute richtungsweisendes Buch mit dem Titel »Schwarze Pädagogik« erschien im Jahre 1977. Es dokumentiert jene Schriften, deren männliche Verfasser seit dem 18. Jahrhundert Form und Inhalt von Kindheit und Erziehung zu dominieren suchten. Zu ihnen gehört im Jahre 1748 auch der Theologe Johann Georg Sulzer.
Haben die Kinder einmal erfahren, dass sie durch Erbosen und Schreien ihren Willen durchsetzten, so werden sie nicht ermangeln, dieselben Mittel wieder anzuwenden. Sind die Eltern aber so glücklich, dass sie ihnen gleich anfangs durch ernstliches Schelten und durch die Rute den Eigensinn vertreiben, so bekommen sie gehorsame, biegsame und gute Kinder, denen sie nachher eine gute Erziehung geben können.
Diese Sätze kommen uns heute noch irgendwie bekannt vor. Sie klingen nach und haben eine lange Halbwertszeit. Schon damals sollten Ratgeber und Handlungsanweisungen dafür sorgen, dass die Objekte von Erziehung, genau wie der Emil des Pädagogen Jean-Jacques Rousseau, dass sie zu rechtschaffenen Bürgern gerieten. Ein seinerzeit aufklärerisches Projekt, das ohne einen Begriff von Kindheit gar nicht möglich gewesen wäre. Grund genug, weiter in Ariès Geschichte der Kindheit zu blättern.
Im Mittelalter und am Anfang der Neuzeit, in den unteren Schichten noch viel länger, waren die Kinder mit den Erwachsenen vermischt, sobald man ihnen zutraute, dass sie ohne die Hilfe der Mutter oder der Amme auskommen konnten, also etwa mit 7 Jahren. In diesem Augenblick traten sie übergangslos in die große Gemeinschaft der Menschen, teilten ihre Freunde, die Jungen wie die Alten, die täglichen Arbeiten und Spiele mit ihnen. Innerhalb dieser sehr intensiven, in hohem Maß kollektiven Lebensformen gab es keinen Raum für einen privaten Sektor. Die Familie erfüllte eine Funktion. Sie sorgte für den Fortbestand des Lebens, der Besitztümer und der Namen. Für das Gefühls- und Geistesleben spielte sie jedoch keine große Rolle.
Was Ariès da schreibt, hört sich fast so an wie das mittelalterliche Programm einer anarcho-syndikalistischen Landkommune. Doch waren die Rahmenbedingungen für Kindheit damals alles andere als das.
Es hat die Mutterliebe nicht gegeben, es hat keine emotionale Beziehung zu Kindern gegeben. Die liefen mit und wenn sie zu gebrauchen waren, waren sie zu gebrauchen und wenn nicht, dann nicht. Und man hat sie verschenkt, man hat sie weggegeben, wenn man sie nicht mehr ernähren konnte. Aber wenn Kinder Gegenstände sind oder nur nutzbringend betrachtet werden, da kann man sie auch töten oder wegschmeißen. Das zählt da nicht.
Imke Behnken hat recht. Wenn man differenziert hinschaut, gibt es keinen Grund zur Idealisierung des Kinderlebens im Mittelalter. Die Kindersterblichkeit war hoch und Respekt vor den Kindern gänzlich unbekannt. Die Kleinen waren Objekt von, so Ariès, Späßen, die sich um sexuelle Themen drehten. Von zügellosen Reden, gewagten Gesten und Berührungen und, so sage ich es, sonstigem zeitgenössischem Missbrauch. Die physische und psychologische Integrität der Kinder, die später Sigmund Freud postulieren wird, auch die Grundsätze der Entwicklungspsychologie spielten keinerlei Rolle. Sie waren schlichtweg nicht existent. Wie formulierte es Ariès noch ganz locker in seinem Buch? Die Sitte, mit dem Geschlechtsteil des Kindes zu spielen, gehörte zu einer weit verbreiteten Tradition.
Wenn es eine Kindheit nicht gegeben hat und die entdeckt wurde, muss man entgegenhalten, dass die Kindheit auch im Mittelalter ihre Prägung hatte, ohne jede Frage. Also wenn ich daran denke, dass Kinder frühzeitig von ihrer Mutter weggenommen und in ein Internat gesteckt wurden oder in eine Bürgerschule oder in ein Kloster gar und also das Elternhaus nicht erlebt haben, dann hat das eine bestimmte Prägung gefunden, da gibt es gar keine Frage. Die Frage ist ja immer wieder, welche Resonanzen löst das im Kind aus? Das hat auch seine Prägungen. Und diese sind, weil es wenig Zeugnisse gibt und weil es die Aufklärung des Innenlebens in dem Sinne noch nicht gegeben hat, die sind schwer zu erforschen.
Apropos Innenleben. Natürlich gilt es zu beachten, dass Gefühlsleben und Zivilisationsstandards der damaligen Zeitgenossen keinesfalls mit den unseren vergleichbar sind. Nicht besser, nicht schlechter waren sie, aber anders. Katharina Rutschki liegt da schon ganz richtig.
Man gewinnt den Eindruck, dass diese Menschen Entwicklungsaufgaben noch nicht gelöst haben, die Sigmund Freud Kindern der präödipalen Phase stellt. Die Psychologie dieser Menschen muss eine andere gewesen sein. Aus dem von Norbert Elias herangezogenen Material geht hervor, dass das öffentliche Benehmen der weltlichen Ober- und Mittelschichten bis weit in das 16. Jahrhundert hinein in vieler Hinsicht so war, dass man es heute einem kleinen Kind kaum nachsehen würde.
Die heutige Differenz zwischen Erwachsenem und Kind, die bekannte lange Phase des sogenannten Erwachsenwerdens, des Heranwachsens, all das hatte im Mittelalter, wir hörten es, keine psychologische Basis. Dies zu ändern, trat das konkurrierende, aber immer noch machtlose Bürgertum gegen den feudalen Adel an. Der Bürger trieb die strenge Zivilisierung der Sitten und damit die eigene Formatierung, den Selbstzwang also, gegen die verlotterten Herrschaften voran, kämpfte um seine eigene Position. Man kapselte sich ab, verstärkte den Familienzusammenhang, kündigte die große Gemeinschaft mit allen und jedem auf. Katharina Rutschki.
Die Wahrnehmung der Differenz von Kindern und Erwachsenen, einer Differenz, die auch real immer größer wurde, diese Wahrnehmung drängte sich auf, als die Konfrontation zwischen beiden ebenso unvermeidlich wurde wie in der gleichzeitig immer enger zusammenrückenden Familie.
Genau inmitten dieser sich entwickelnden Differenz zwischen Kind und Erwachsenem entsteht das neue Konzept von Kindheit. Der Wunsch nach Formung, Veränderung, nach Erziehung. Nicht, dass es Erziehungsanweisungen und ganze Philosophien zum Thema nicht auch schon vorher gegeben hätte. In der Antike, bei den Griechen, bei Aristoteles beispielsweise. Doch als strikte Konzeption und Dogma war die Pädagogik im weltlichen Rahmen des Mittelalters verloren gegangen. Nun aber erfindet das Bürgertum sie neu, schafft neue Regeln und Zielsetzungen, entwirft eigene Kindheitsbilder. Ein Trend, den Philipp Ariès als Freiheitsentzug begreift, der aber seinem Kontrahenten Leutemoos als Fortschritt gilt. Nähe und zunehmende Intimität in der Familie, so Demoos, machen neue Lernprozesse und Empathie möglich, konstituieren neue, moderne Charaktere.
Die Einstellung zu den Kindern änderte sich in dem Zeitraum von 1399 bis 1603 beträchtlich. Die Kinder werden immer mehr als menschliche Wesen anerkannt, die andere Entwicklungsprobleme haben als die Erwachsenen.
History in some sense is a big therapy session in which you go back, revisit your traumas of childhood.
Demoos. Er begreift die Geschichte als eine große Therapiesession, in der die Beziehungen zwischen Mutter und Kind schrittweise immer enger und intensiver werden. Empathie mit dem Kind wird so zunehmend möglich. Seine konkreten Bedürfnisse werden spür- und erfahrbar.
Das finde ich so aufregend, dass Menschen, also Ende des 18. Jahrhunderts, sich bereits hingesetzt haben und genau geguckt haben. Campe hat die Väter eben aufgerufen, zu gucken, was ist bei Kindern angeboren und wo erleben Kinder Prägungen. Also die haben sich dafür interessiert, wie wachsen eigentlich Kinder auf. Die haben die nicht mehr einfach nur genommen, hier ist ein Säugling, sondern die wollten wissen, was können wir eigentlich auch mit der Erziehung oder was ist angeboren und vererbt. Und das ist für mich so der Beginn der Forschung. Also das hat schon früh so Anfänge gegeben, gegen den Strom eine sehr stark analytische Forschung zu betreiben. Also zu gucken, was passiert hier eigentlich.
Immer differenzierter wird die Kindheit betrachtet. Während es im 18. Jahrhundert noch jede Menge Pädagogen und Zuchtmeister gibt, die Bürgerkinder noch ganz simpel mit Angst, Drohungen und Gewalt dressieren und ihnen notdürftig Lesen und Schreiben beibringen, sind die Interessen eines Hofmeisters und Schriftstellers wie Johann Heinrich Campe, Jahrgang 1746, ganz andere. Der Erzieher der beiden Humboldt-Brüder Wilhelm und Alexander nähert sich den Kindern mit Hilfe von Forschung und Psychologie. Allmählich werden differenziertere Werte und Inhalte entwickelt, die Kindheit definieren sollen. Die Instrumente werden sensibler. Schwarz im Sinne von Katharina Rutschki ist diese Pädagogik allerdings immer noch.
Das große Ereignis zu Beginn der modernen Zeit war also die Renaissance des erzieherischen Interesses. Man stellt nun fest, dass das Kind für das Leben nicht reif ist. dass man es einer speziellen Einflussnahme, einer Quarantäne unterwerfen muss, ehe man es in die Welt der Erwachsenen entlässt. Die moderne Familie hat dem Gemeinschaftsleben nicht nur die Kinder, sondern auch einen großen Teil der Zeit und des Interesses der Erwachsenen entzogen.
Kinder werden durch die Institution Kindheit isoliert, konditioniert, pädagogisiert. So das vernichtende Fazit des Philipp Ariès in seiner Geschichte der Kindheit. Die angeblich heimelige und repressionsfreie Gemeinschaft des Mittelalters wurde vor Jahrhunderten folgenreich zerstört.
Auf! Sitzen! Auf! Sitzen! Auf!
Er erlebt eben, dass so viele Räume, die er für Kinder beschreibt und die er wichtig fand, dass die verschwinden und dass eine Einengung stattfindet auf Bildung. Da müssen wir uns nichts vormachen, Kinder, das geht durch alle Medien immer, werden als Humankapital heute betrachtet in der Politik. Er erlebt das als einen Verlust und er hat eine Schule beschrieben, die sehr einengt, also eine Erziehung, die die Kinder festhält in einem Raum, muss sich auch immer die Orte angucken, die werden nach Altersgruppen segregiert. Also es findet eine Entmischung statt.
Wir kennen diese Spezialisierung. Kinder werden sortiert. Kindheitsverläufe differenzieren sich nach sozialem Status und Bildungsherkunft der Eltern. Man bewegt sich in isolierten Kreisen und oft genug gilt immer noch, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, zu denen inzwischen oft genug Kinder aus fremden Ländern gehören. Fremd die Sitten, fremd die Kulturen, fremd deren Erziehungs- und Wertemuster. Was für ein Fortschritt wäre es, wenn Kinder im Geschichtsunterricht endlich auch etwas über das historische und aktuelle Kinderleben ihrer multikulturellen Altersgenossen erfahren würden.
Wenn es einen Begriff gäbe, einen Begriff der Psychohistorie, der sich sehr auf Kindheitserlebnisse, Kindheitsprägungen konzentriert und das auch, ich bin ja Didaktiker, versucht in der Schule zu vermitteln, dann wäre das ein Riesenfortschritt, ein Riesenfortschritt. Na, ohne jede Frage. Wir wissen nicht, welche Lebensprobleme das Kind, das mit seinen Eltern vielleicht aus Indien oder aus Syrien hierher flüchtet, was das an Traumatisierung erlebt hat, aber auch an normalen Prägungen, die aus der Gesellschaft hervorgehen. Wir müssen da ganz behutsam vorgehen, denke ich, und von einem schwierigen Pluralismus ausgehen, der schwer zu durchschauen ist. Also, dass wir mit verschiedenen Kindheiten zu rechnen haben und es vielleicht einen allmählichen Prozess der Angleichung gibt, das ist zu hoffen, aber das braucht seine Zeit. Es geht über Generationen.
Peter Schulz-Hageleit. Hoffnung auf neue Haltungen ist berechtigt. Immerhin hat sich auch seit dem Aufbruch der 1960er und 70er Jahre in unserem Lande einiges getan, auch in Sachen Literatur. Alice Miller schrieb, am Anfang war Erziehung. Jeffrey Mason, was hat man dir, du armes Kind, getan? Arthur Janoff schrieb über das befreite Kind. Dieter Richter analysierte Kindheitsbilder. Friedrich Thiemann schrieb über Kinder in den Städten. Anita Eckstedt analysierte den Nationalsozialismus in der zweiten Generation. Agathe Israel forschte zu DDR-Kindheiten. David Klett schrieb gerade neulich über die Form des Kindes. Und wichtig genug, sexueller Missbrauch und Misshandlung von Kindern wurden zum Thema erregter Aufklärung. Kindheitsvorläufe gerieten in den Fokus, psychologisch, psychoanalytisch.
Wenn ich so mit offenen Augen durch Siegen hier laufe in den letzten Jahrzehnten, dann sehe ich da plötzlich dauernd Väter mit ihren Kindern was machen. Und das gab es in 50er Jahren überhaupt nicht. Die Väter tragen die kleinen Säuglinge in so einem Tuch da um Bauch oder schieben den Kinderwagen, lachen mit den Kindern. Also es hat auch eine andere Beziehungsqualität. Die ist vielleicht zeitlich jetzt eingeschränkter, aber deswegen ist die Intensität größer geworden.
Je suis toujours intéressé au phénomène qui se situe entre le biologique et l'historique, la sexualité, l'enfant, la mort.
Lieber Philipp Ariès, die Lektüre Ihres Buches zur Geschichte der Kindheit bleibt bis heute lehrreich und inspirierend. Dennoch, das Mittelalter ist vorbei, kommt nicht wieder und kann heute bei differenzierter Betrachtung nicht einmal als Vorbild für einen antiautoritären Kinderladen herhalten. Kindheit existiert. Träume und Utopien aus allen Epochen und Kulturen ebenfalls. Allerdings im geschichtlichen Wandel. Die gewalttätige Enge der westeuropäischen Kleinfamilie, die autoritäre Zucht der Schulen, die haben abgenommen. Man kommt zu Atem. Kindheit wird immer wieder neu definiert. Regional, national, international. Von Generation zu Generation. Immer auch nach den Maßstäben von Wohlstand und Wachstum. Eine Funktionalisierung, die Sie, Monsieur, heute ganz zu Recht äußerst kritisch sehen würden. Die Kinder der Industrienationen sind längst Träger von Umsatz und Profit. Früh schon formt man den kleinen Konsumenten. Was gerade auch für die derzeit immens beschleunigte, weil digitale Kindheit gilt.
Nach Meinung einiger Pädagogen, auch Sozialpädagogen, sollen ja Kinder möglichst nicht auf der Straße zu finden sein. Also das ist so ein Horrorvorstellung. Die sollen immer irgendwo sein, wo sie pädagogisch sinnvoll, sage ich jetzt mal in Gänsefüßen, ja, beschäftigt sind. Und das ist für mich so eine Entwicklung, wo ich sage, Arias hat völlig recht, Leute aufpassen, dass wir nicht eine total pädagogisierte Kindheit haben, wo also permanent Angebote gemacht werden und wo man meint, man muss Kinder irgendwie immer beschäftigen. Diese Entwicklung gibt es auch, aber es hat eben zwei Seiten. Es gibt nicht nur diese Entwicklung, es gibt eben auch diese hohe Empathie von Erwachsenen gegenüber Kindern. Was denken die, was wollen die und wie können wir dem einen Freiraum geben? Also ich bin für so ein Abwägen.
Werte, Ideen, Gefühlslagen und Vorstellungen werden seit langer Zeit durch den Engpass der Kindheit weitergegeben. Die historischen Bedingungen des Aufwachsens formen die Epochen, auch die Jetztzeit. Da dürften sich Philipp Ariès und Leutemans theoretisch ausnahmsweise mal einig sein. Und allemal gilt, Kinder aller Kulturen und Nationen verdienen nicht nur ein Smartphone mit der neuesten Software. Nein, sie verdienen auch Liebe, Schutz und Respekt. Respekt vor allem auch für die Eigenschaften, die sie mit auf die Welt bringen und die man ihnen nicht austreiben sollte. Zum Beispiel ihre Neugier, ihr Spieltrieb, ihre Experimentierfreudigkeit, ihr Wagemut. Es ist neben Ariès und Demons ein dritter, der im Jahre 1999 verstorbene US-Anthropologe Ashley Montague, der dem erwachsenen Publikum in seinem Buch zum Kinderreifen rät, diese kindlichen Eigenschaften weiterzuentwickeln, nicht einfach nur erwachsen und scheinbar fertig zu werden, sondern die Verheißung der Kindheit zu erfüllen und zum Kinde zu reifen. Eine Synthese, die Historiker und Psychohistoriker gleichermaßen begeistern sollte.
In Wahrheit verhält es sich mit der menschlichen Spezies so, dass wir auf eine körperliche und geistige, gefühls- und verhaltensmäßige Entwicklung hin angelegt sind, mit der unsere kindlichen Merkmale nicht zurückgedrängt, sondern eher noch betont werden. Wir sind darauf programmiert, in jeder Hinsicht kindlich zu bleiben. Wir haben niemals zu jener Art von Erwachsenen werden sollen, die meisten von uns nun mal geworden sind.